Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart Attack, dem Podcast von Marvin Wolf. Ich habe heute wieder die große Freude, den Marc Zimmermann begrüßen zu dürfen. Hallo Marc, sag doch vielleicht kurz zwei Sätze zu dir.
Hallo Patrick, schön wieder da zu sein. Wir hatten ja eine kleine Pause. Wie es schon gefallen ist, mein Name ist Marc Zimmermann. Ich verantworte bei der NBW das ganze Thema der mobilen Lösungsentwicklung rund auf Smartphones, Wearables und auch auf solchen Geräten wie der Apple Vision Pro.
Herzlich willkommen. Und mein Name ist Patrick Geissert. Ich bin Head of Apple Platforms bei Marvin Wolf. Bin für das ganze Thema Entwicklung für Apple Plattformen, also hauptsächlich iOS, iPadOS und VisionOS verantwortlich. Ja, Marc, wir haben ja jetzt schon eine Weile nicht mehr gesprochen und wir müssen dringend reden, glaube ich. Mich sprechen ungefähr einmal die Woche Menschen an, also mindestens einmal die Woche Menschen an und erzählen mir, dass die Apple Vision Pro ein totaler Fehlschlag ist und Apple eigentlich schon alles abgeschalten hat, keine Geräte mehr produziert und auch sonst eigentlich keine Weiterentwicklung mehr macht. Hast du das auch gehört? Was ist denn da dran?
Also, ich sag mal so rum, diese Sprüche, so nach dem Motto, du, ich habe gelesen, du, ich habe gehört, du, das ist doch der totale Flop. Ja, die Kollegen, Kolleginnen, Bekannten, Freunde, wie man immer das nennen möchte, die trifft man durchaus. Gleichzeitig triffst du aber halt auch Menschen, die sagen, was habt ihr eigentlich alles Neues gemacht? Wir reden ja heute auch noch über das eine oder andere, ja. Also von sonst wäre die Folge ja schon zu Ende, das wäre ja sehr schade. So viel können wir vorwegnehmen. Vorbei ist da noch gar nichts. Aber es ist irgendwie, scheinbar ist da was dran, dass irgendwie 9to5Mac und Gruber und wie sie alle heißen, da immer wieder doch nochmal sagen können, du, das ist doch eine Story wert, wenn wir mal sagen, da wurde was eingestellt. Ich glaube schon, dass Apple ein paar Punkte korrigiert hat in seiner Entwicklung. Ja, welche Sachen, welche Produktlinien haben sie eingestellt, welche verändern sie? Aber was wirklich dahinter steht, das werden wir dann ja auch immer erst sehen, wenn es dann wirklich die nächsten Produkte gibt, die nächsten Updates gibt. Von der Seite diese Gerüchte, die eilen mich auch. Mich ärgert das auch ein bisschen, weil das dieselbe Sau kriegt immer einen anderen Namen gefühlt und ist ein bisschen nervig.
Ja, nee, sehe ich genauso. Ich hatte ja vermutet, dass am Anfang Apple eben vom Marketing erstmal, also ich meine, Apple macht ja allgemein nur Marketing für Consumer-Produkte, deswegen war der, glaube ich, der Fokus in der Allgemeinheit des Produkts eher auf den Mainstream gemünzt und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es jetzt kein übermäßiger Riesenerfolg im Consumer-Markt geworden ist. Aber ich glaube, dass sie einfach mittlerweile eben festgestellt haben, dass der Enterprise-Markt wirklich relevant für die Plattform ist mit dem aktuellen Modell und dementsprechend sich da ja auch sehr viel tut, wo wir später auch noch drüber sprechen werden, was es da alles Neues gibt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Apple da den Fuß vom Gas nimmt, was das Thema Enterprise für die Apple Vision Pro angeht. Von dem her ist das alles immer mit bisschen Salz zu genießen. Also ich finde im Gegenteil, die letzten Zahlen, die ich gelesen hatte in Q3 2024, waren 9% des VR-Headset-Markts von der Vision Pro. Und ich finde das eigentlich gar nicht so übel für ein neues Produkt, eine neue Plattform. Die vor allem deutlich teurer natürlich auch wie die Konkurrenz ist, um vielfaches teurer. Das heißt, wenn man nur die Stückzahlen ansieht, sind 9% gar nicht so schlecht. Natürlich schwankt das von Quartal zu Quartal, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter Fehlschlag ist. Und wir sehen ja auch in den Projekten, die wir mit dem Produkt machen, dass es auf jeden Fall sehr gute Use Cases auch dafür gibt. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht und auch darauf werden wir ja später noch eingehen.
Lass uns mal kurz nochmal, weil du eben sagtest, ne, macht ja so Konsumerprodukte und Enterprise. Ich meine, wir müssen ja auch ehrlich sein. Im Konsumentenumfeld hält sich jetzt, sagen wir mal, das Werbematerial in Grenzen. Als die Vision eingeführt wurde, ich meine, überspitzt ausgedrückt kann man sagen, wurden ja noch nicht beim Vergleich zur damaligen Ankündigung auf der WWDC nicht mal neues Fotomaterial generiert auf deren Homepage. Ne? Also ich sage jetzt mal so rum, die Marketing-Crew hat da die ganze Trommelei noch gar nicht richtig angefangen. Und wie wir jetzt ja auch hoffentlich heute noch beim Gespräch feststellen werden, für Firmen sieht das anders aus, ne? Was du da ermöglicht kriegst, was da auch für Lösungen umgesetzt wurden. Ich meine, letzte Woche kam ja irgendwann noch sowas wie Apple Vision Pro im medizinischen Kontext, bei Ärzten im Einsatz. Von der Seite, die hat schon ihren Markt und ich glaube, die meisten, damit können wir das Gerüchte-Thema, dass die Brille eingestellt wird, auch vielleicht abschließen, die meisten haben halt immer den Endkonsumenten im Fokus, aber vielleicht ist das gar nicht der Fokus, den Apple hat. Aber lass uns bei Enterprise bleiben. Lass uns mal gucken, was Enterprise so hat.
Genau, wir bleiben erstmal dabei. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, was habt ihr denn bei der ENBW in letzter Zeit für die Vision Pro umgesetzt?
Ich meine, damals in einem der alten Folgen hatte ich ja schon mal von Revisar berichtet, Großes einfach sichtbar machen. Du kannst damit halt Infrastrukturmaßnahmen, sei es Freileitung, Photovoltaik, Windkraftanlagen dir in der Landschaft anschauen, wie das das Landschaftsbild verändern würde, um dir quasi so sehen heißt glauben, ein Bild zu machen. Wir sind dann auch hingegangen und haben gedacht, gut, okay, was kann man denn mit der Vision Pro vielleicht alles noch so treiben, was darüber hinausgeht, dass man einfach eine iPhone-App nimmt und sagt, hey cool, jetzt läuft sie auf der Brille. Wir haben uns da noch ein paar Cases rausgesucht, die sich mit Wissenssicherung beziehungsweise Schulung beschäftigen. Ja, also stell dir beispielsweise vor, du stehst jetzt vor einer größeren Präsentation, sei es dem Vorstand gegenüber oder einem anderen Personenkreis, du möchtest deine Präsentation üben. Da hat mir damals mein Ausbilder gesagt, stell dich vor den Spiegel und halt die Präsentation, bis es flüssig klappt. Jetzt ist das mit, ich habe mich nie vor den Spiegel gestellt. Flüssig geklappt haben sie auch am Anfang gar nicht immer. Was machen wir jetzt mit der Vision Pro? Du ziehst die auf und du kannst dir so ein Meeting Hub, einen virtuellen Meeting Hub, einen Monitor, wie man es von Surface Hub und so kennt, in den Raum stellen. Du kannst deine Präsentation mit deinem Notebook halten, mit Zetteln in der Hand, wie du es halt willst, weil es ja nicht VR ist, sondern nur eine AR-Erweiterung deiner Umgebung. Du hältst deine Präsentation vor virtuellen Avataren. Da hat mal einer das Mikro offen. Da guckt dann die Brille quasi, während du sprichst. Wie viele Füllwörter habe ich? Mache ich Ö, gucke ich am Monitor vorbei, während ich erzähle? Wie reagiere ich da drauf, wenn jemand aus Versehen sein Mikrofon offen hat? Und ich bekomme dann danach eine Auswertung, wie flüssig und gut meine Präsentation war und kann das dann halt auch später natürlich wiederholen und mich dann gegen meine alten Ergebnisse mappen. Das ist so ein bisschen was, was wir im Bereich der Schulungen machen. Beim Thema Erfahrungssicherung haben wir ja auch das Thema, ich meine, an meinen Haaren sieht man's. Jetzt hüpfe ich aber seltener draußen im Feld rum, beziehungsweise bediene seltener Maschinen, dass wir gerade am Schauen sind, wie man mit dem Sensor Array der Vision Pro, ich sag jetzt mal, Arbeitsabläufe recorden kann. Stell dir vor, wir haben hier draußen, ja, im Büro haben wir einen Siebträger. Jetzt möchtest du jemandem erklären, wie man mit dem Siebträger arbeitet. Dann kann man das ganz schön darstellen. Du würdest jetzt die Vision Pro aufziehen und den Siebträger bedienen. Sieb einspannen, Knöpfe drücken. Was macht die Vision Pro? Die nimmt mit dem LiDAR-Scanner eine Punktwolke auf. Die nimmt über die Kamerasensorik, Enterprise API, hatten wir letztens ja auch schon berichtet, Fotomaterial auf und nimmt auf, wo du mit deinen Händen diese Maschine wie bedienst. Was hat das für eine Konsequenz? Naja, erstens mal können wir die verschiedenen Arbeitsschritte, die du an der Maschine machst, so recorden. Und dadurch, dass wir die Punktwolke haben und das Fotomaterial haben, können wir dann danach hingehen und sagen, generiere mir ein Paperwork. Ja, nach dem Motto, was sind die Arbeitsschritte, die getan wurden? Und oder simuliere mir das, was du aufgenommen hast, weil wir es ja als 3D haben, auf meinem Schreibtisch. Und dann versuche ich einfach mal, wie koche ich denn einen Kaffee, selbst nachzumachen. Und das ist dann einfach quasi das Training. Und wenn du das auditieren willst, kannst du das selber auch nochmal auf Zeit machen. So nach dem Motto, in einer Minute ist der Kaffee dann bitte fertig. Und so hast du dann verschiedene Szenarien, wo wir halt gucken, wie man mit der Vision Pro da arbeiten kann. Das Spannende daran ist eigentlich mehr, die Technik kann sehr viel. Die Arbeitssicherheit hat dann noch ihre ganz eigene Meinung. Ja, also du kannst jetzt nicht rausgehen und sagen, in der Umspannstation oder im Trafohäuschen setzt du jetzt einem Monteur die Vision Pro auf, so dass der dann rausgeht. Ja, ich meine, Field of View, Lichtdurchlässigkeit ist dann noch ein Thema. Das heißt, das Antrainieren solcher Maschinen machen wir eigentlich mehr zusammen mit unserer Ausbildung, wo quasi dieselben Geräte auch nochmal stehen, weil da halt, wie es die Ausbildung schon sagt, ne, ausgebildet wird. Aber da wollen wir halt schon ein bisschen zeigen, wo die Reise hingehen kann, weil die Brille halt einfach mehr ist als einfach nur eine Visualisierung von iPhone-Apps. Ja, und das sind halt Dinge, an denen wir gerade so stehen. Wir haben noch etwas, noch einen Studenten, der arbeitet gerade daran an dem Thema, nicht weil wir in Zukunft in Spielhallen die größten Könige werden wollen, aber der arbeitet gerade dran an dem Thema, wie versteht die Brille ihre Umgebung? Und dem haben wir jetzt eine Billardplatte im Büro hingestellt und der soll quasi mit Hilfe von Objekterkennung, Physics Engine, Bilderkennung in Form von, wo ist der Kö, wo trifft der Kö den weißen Ball und wie würde dann wohl der Ball welche Kugel treffen und wie müsste ich, und das wäre dann das Endziel dieser Umsetzung, wie könnte ich spielen, damit ich quasi ja, das Billardspiel gewinne. Das ist dann so etwas, woran wir halt auch sitzen und ich sag's mal so rum mit Studenten, wenn du denen sowas in die Hand drückst, hast du das Leuchten in den Augen und ist immer wieder spannend, was dabei rauskommt.
Was ja, habt ihr? Finde ich wirklich super, wie viel er da wirklich auch in die Research geht, also wirklich auch Forschungsthemen ausprobiert. Finde ich wirklich beeindruckend. bei uns, ich kann wie immer nicht unbedingt über Details sprechen, aber zumindest grob die Themen, an denen wir so arbeiten, beziehungsweise die gerade am Anlaufen sind. Großes Thema war tatsächlich Videostreaming. Also zum einen, wie kriege ich einen lokalen Videostream ohne mit möglichst wenig Latenz auf die Brille? Da werden wir auch nochmal kurz gleich drauf kommen. Da gibt es jetzt neue Möglichkeiten, aber bis vor kurzem war ja die einzige Möglichkeit, über WLAN wirklich ein Signal auf die Vision Pro zu bringen. Und das andere ist eben so ein typischer Remote Assist Use Case. Ein Techniker steht vor Ort an der Maschine und ich muss wirklich mit möglichst hoher Auflösung mit möglichst hoher Auflösung ein Bild auf die Vision Pro dann übertragen. Also das waren Themen. Womit wir uns auch beschäftigt haben, ist die Produktion eben von Immersive-Videos aus 3D-Engines raus. Nicht immer kann eine Anwendung 1:1 interaktiv auf die Vision Pro direkt umgesetzt werden, aber womit wir viel experimentiert haben, war eben Videos zu exportieren aus Unreal Engine zum Beispiel, die dann als Immersive-Video auf der Vision Pro angezeigt werden können. Das war auch sehr spannend. Ein Thema war außerdem, wie kann man Nutzerstudien mit der Vision Pro durchführen, wo ja vor allem eben durch die hohe Bildqualität das Thema Emotionalität eine große Rolle spielt. Also ich kann eben da wirklich auch zu einem virtuellen Objekt eine Emotionalität aufbauen, weil die Bildqualität so gut ist. Es kommt immer wieder das Thema Eye-Tracking natürlich auf. Gerade was so Nutzerstudien angeht, möchte man halt sehr gern mehr wissen, wo der User jetzt gerade direkt hinschaut. Das wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit, wo Apple auch in naher Zukunft vielleicht nochmal was öffnen könnte. Und auch dieser Schulungs- und Trainings-Use-Case, den du gerade schon erwähnt hast, der spielt bei uns auf jeden Fall auch eine Rolle, wo es also darum geht, eine komplexe Arbeitsumgebung zu verstehen und sich dort zurechtzufinden. Also das sind so die Use-Cases, an denen wir gerade dran sind.
Da müssten wir uns vielleicht nochmal im Nachgang auch nochmal unterhalten, weil was wir auch noch vorhaben ist, jetzt nicht mit 3D-Rendering für Immersive-Videos, sondern wie kriegst du so Immersive-Videos hin, ich sage jetzt mal mit Hausgebrauch. Also wir haben einen Studenten demnächst, der schaut sich dann zum Beispiel an, wie kriegen wir das hin, 2 Fischaugen, 2 iPhone 16, 3D-gedrucktes Case, du hast räumliches Audio, wie könnte man das rendern, um daraus ein möglichst gutes, immersives, ich sag jetzt mal zum Beispiel so ein Besuchervideo, ne? Wie sieht eine Kraftwerksanlage aus oder was man ja sonst auch immer wieder als Marketing, Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeitsmaterial, wie auch immer das richtige Wording dafür ist, wo wir einfach immer zeigen wollen, wie wäre das, wenn man da Menschen durch solche Bereiche führt, halt mit so einem immersiveren Erlebnis, das dann sicherlich auch nicht nur auf einer Vision, sondern vielleicht halt auch auf anderen Produkten. Es soll ja auch andere Brillen geben, habe ich mir sagen lassen, konsumiert werden kann. Ja, also von der Seite spannendes, cooles Thema.
Genau, jetzt gibt's ja neben den neuen Projekten zum Teil auch ein bisschen neues Zubehör, was gerade im Enterprise-Markt auch relevant ist. Ich glaube, ihr wart so eine der ersten, die ich zumindest auf LinkedIn wahrgenommen habe, die sich mit den neuen Linsen befasst haben. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
Voy oder so ähnlich heißt der Hersteller, ne? Mhm. Also wir sind aufmerksam geworden auf die Dinger, wie man ja eben schon gehört hat. Wir haben relativ häufig Studenten bei uns im Einsatz, die wir dann halt auch auf die Herausforderung der Vision mit beschäftigen. Und auch da sind welche, die sagen, ich hätte eine Sehhilfe und ich bräuchte was, damit ich schärfer gucken kann. Jetzt hast du natürlich das Thema für jeden Zeiss-Linsen bestellen, das geht doch schon arg ins Geld. Und da war ich ganz glücklich, als ich herausgefunden habe, dass Voy diese verstellbaren Linsen anbietet. Die lassen sich fast von -3 bis +3 und von -6 bis 0 Dioptrien einstellen. Genau. Ja. Und das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Du nimmst sie aus der Packung, hältst sie vors Auge, hältst dir was zum Lesen in Armlänge Entfernung, stellst dir die ein, falls du nicht deinen Brillenpass auswendig weißt. Wer weiß denn schon nicht seinen Brillenpass, ne? Steckst die dann rein. Gut, muss der Brille halt sagen, ich habe keine Linsen, weil Apple ja immer noch davon ausgeht, dass wenn du Linsen hast, dass du diesen komischen Zeiss-QR-Code oder wie auch immer dieses Ding da heißt, scannst. Und dann kannst du das ganz, was heißt ganz gut, es ist nicht so cool wie eine Zeiss-Linse, aber bevor du nichts siehst oder verschwommen siehst, ist das besser als nichts. So, und jetzt haben wir halt fast alle Brillen, die wir im internen Einsatz haben, halt auch mit diesen Linsen ausgestattet, beziehungsweise in der Packung mit dabei, dass wenn wir dann, wir waren ja letztens auf der eWorld und haben unser Revisar gezeigt, wir sind morgen nochmal bei der Politik unterwegs, wo wir ein paar Sachen vorführen werden. Und da musst du immer davon ausgehen, dass da, egal ob jung, ob alt, dass da vielleicht Menschen dabei sind, die sehr dringend Gläser bräuchten Und dass du dann zur Not sagen kannst, selbst wenn jemand 4 Dioptrien hat, ne, dann ist 3 Dioptrien einstellen schon mal sehr viel mehr Richtung ein scharfes Sehen, als gar keine Linse drin haben. Und ich finde diese Produkte, ich finde sie cool, ja. Also ich finde sie eine echt gute Lösung dafür, dass dadurch die Brille tauschbarer wird.
Ja, absolut. Also wir haben sie auch bei uns im Einsatz und haben eigentlich auch sehr Positives zu berichten. Es macht es einfach sehr viel leichter, die Brille eben auch zwischen einer kleinen Gruppe von Personen rumzureichen, sei es jetzt nur für eine Nutzungsstudie zum Beispiel. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist einfach unrealistisch für jeden immer die passenden fixen Linsen vorrätig zu haben, also zumindest wenn man jetzt nicht Apple selber ist. Und dementsprechend ist das einfach eine super Möglichkeit, um die Brille eben mehr Menschen, dass mehr Menschen die Brille eben ausprobieren können. Ja, und ein letztes Teil, was ich noch gerne erwähnen würde, ist, ich meine, wir haben ja beide auch die Vision Pro privat und ich finde, eins der Ergonomie-Themen ist eben schon, wenn man länger die Brille trägt, für einige Stunden vor allem am Stück, dann wird es doch mit dem normalen Kopfband teilweise ein bisschen unangenehm, was eben gerade der Druck auf der Nase angeht, weil das Gerät ja doch nicht allzu leicht ist. Deswegen habe ich mir jetzt da so einen zusätzlichen, eine Erweiterung sozusagen für das Kopfband geholt. Jetzt in meinem Fall von Anna Pro, aber es gibt da diverse, sogar mittlerweile auch im Apple Store selber habe ich schon gesehen. Also Apple scheint auch erkannt zu haben, dass es potenziell noch ein Verbesserungspotenzial hat, was das Ergonomie-Thema angeht für die nächsten Versionen. Ich bin super zufrieden damit, weil es einfach das Gewicht ein bisschen nochmal anders verteilt, eben mehr vorne auf den Kopf und das Gewicht eben von der Nase ein bisschen wegnimmt. Also ich finde es damit deutlich angenehmer, über lange Zeit zu tragen und gerade natürlich auch im Enterprise-Kontext, wenn man Use Cases hat, wo man die Brille wirklich länger tragen möchte, ist das auf jeden Fall eine Option, über die man nachdenken sollte.
Das ist aber das Band, das nur oben rumgeht, oder ist das dieses Ding, das mit zusätzlichen Gewichten hinten und noch Zusatzbändern arbeitet? Als ich das mal gesehen habe, habe ich gedacht, bis du das eingerichtet hast, ist die Sonne untergegangen.
Nein. Also okay, genau wie du sagst, schön. Es gibt ja so viele verschiedene Hersteller mittlerweile, die da schon Zubehör anbieten. Nee, das von Anna Pro, was ich habe, das geht vorne über den Kopf. Also es gibt eins von Belkin, was mittig über den Kopf geht, was man im Apple Store direkt kaufen kann. Aber das, was ich habe, das ist mehr vorne über den Kopf. Aber da gibt es so viele diverse Varianten mittlerweile, dass da für jeden was dabei sein sollte. Und wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in zukünftigen Versionen da schon beim Standard, dass das ein bisschen anders aussieht.
Ich hatte das Belkin aus dem Apple Store mir geholt und war dann sehr entsetzt, als ich gemerkt habe, dass der Deathstrap dann gar nicht mehr dran geht. Schade eigentlich.
Ja, das ist dann natürlich ein Problem für uns.
Ja, also von der Seite landet es dann im Schrank.
Genau. So, jetzt haben wir über Zubehör gesprochen. Jetzt gibt es aber aus Entwicklungssicht tatsächlich noch ein paar News, die wir ganz kurz anschneiden wollen, weil sie doch wichtig sind, gerade für den Enterprise-Use-Case. Zum einen kam relativ unerwartet für mich zumindest eine neue Möglichkeit, den Deathstrap, den wir gerade schon erwähnt haben, also sprich diese Erweiterung des Geräts, um leichter dafür entwickeln zu können, um dem eine neue Funktionalität zu geben. Kannst du darüber kurz was erzählen?
Ja, Apple hat ein neues Enterprise-API neues Enterprise-API veröffentlicht. Wir hatten das letzte Mal ja schon über die verschiedenen Enterprise-APIs gesprochen. Ja, sei es, dass man quasi mehr CPU-Power zur Verfügung gestellt kriegt, damit, weil dann die Lüfter angehen, sei es, dass man Zugriff auf die Kamera kriegt. Und Kamera ist ein gutes Stichwort. Apple hat dann still, leise und heimlich, so habe ich es empfunden, mit Vision OS 2.2 die Möglichkeit ins Leben gerufen, dass man sich als Enterprise, als Unternehmen, als Entwickler für Unternehmen, für sein Unternehmen beantragen kann, dass man den USB-Access kriegt. Wenn man sich den Deathstrap sich anschaut, fällt er so einen kleinen USB-C-like Anschluss. Da kann man dann quasi einen Hub anschließen, an dem man dann Kameras anschließen kann. Man könnte auch eine Kamera direkt anschließen. Und dann bin ich in der Lage, von Endoskopkamera über Webcams, über keine Ahnung, was es da alles für Kameras gibt, eine Insta360, kannst du dir anschließen und den Livestream dann reinholen. Gibt ein paar Einschränkungen. Ich finde die Bildqualität ein bisschen schlechter, als wenn man sich das dann direkt an einem Mac oder so anschließt. Ich habe beispielsweise so einen HDMI auf USB-Adapter reingeschmissen. Und das Bild, das ich von meinem Mac über HDMI 4K reinbekommen habe, war definitiv nicht 4K, war definitiv schlechter. War ein schönes Bild im Übrigen, weil ich habe mir das einmal in 4K über HDMI angeschaut und einmal über das virtuelle Display vom Mac. Ich bleib beim virtuellen Display vom Mac. Aber so viel dazu. Du kannst, wie gesagt, einen Hub anschließen, kannst dann mehrere Kameras anschließen, aber du kannst immer nur von einer Kamera einen Stream empfangen. Wenn du auf eine andere umschaltest, dann bleibt der ursprüngliche Stream dann stehen und nur die Kamera, die du dann neu dazu schaltest, die streamt dann weiter. Aber ja, das ist zumindest schon mal ein erster Schritt in Richtung Öffnung. Wobei du halt auch merken musst, ich meine, wer mir auf LinkedIn folgt, hat das Bild gesehen. Ja, ich bin ja ein alter Star Trek Freund, ja, lebe lange und in Frieden. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie die Borg. Ja, Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert. Weil ich hing voller Kabel. Du hast diesen Deathstrap, dann hast du den Hub. Der Hub brauchte Strom, damit die Kameras, die dran sind, mit Strom versorgt sind. Das heißt, da ging dann ein Kabel in die Hosentasche, in die Powerbank. Du hattest die Kamera, die hatte auch nochmal ein langes Kabel. Und ich sah aus, also so kannst du eigentlich niemanden auf die Straße lassen. Da bin ich mal schwer gespannt, ob sie dann, wenn sie mal eine neuere Version ihrer Brille rausbringen, ob die dann wirklich sagen, USB-Anschluss hier oben ist eine gute Idee. Oder ob sie vielleicht den USB-Ladeport, den du an am Akku-Pack hast, ob sie nicht vielleicht den dann mal aufbohren und sagen, so Leute, passt mal Obacht, wir haben da jetzt auch Daten drauf, viel Spaß damit. Dann ist das wenigstens alles in der Hosentasche, ja, an deinem Allzweckgürtel, wie Batman, ne? Alles um den Gürtel rum und oben nur die Maske. Naja, aber auf jeden Fall, wir spielen damit ein bisschen rum. Wir gucken, was kannst du da für Kameras anschließen? Wie sieht das aus, wenn du dir Wärmebildinformationen dazuschaltest? Wie sieht das, wenn du Scope-Kameras dazuschaltest? Das ist noch relativ frisch. Und von der Seite bin ich mal gespannt, ob ich, wenn ich mal wiederkommen darf, ob ich dann einen coolen Case berichten kann, was man damit dann Hübsches macht. Das ist was bei uns. Ja. Und bei euch?
Ja, wie gesagt, also da Videostreaming bei uns eh ein wichtiger Case ist, gerade was eben HDMI-Input in die Brille angeht, war das vom Timing her praktisch perfekt. Wir sind da gerade eben auch dabei, das zu evaluieren. Ich finde, das zeigt auf jeden Fall, dass dieser Deathstrap jetzt immer mehr eben auch außerhalb von Entwicklungsaktivitäten, sage ich mal, relevant wird. Von dem her könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass zukünftige Versionen vielleicht doch, wie du sagst, einen Port anbieten, um das eben ohne spezielles Zubehör dann nutzbar zu machen. Und
vor allen Dingen, der wird heiß. Ja, der wird so richtig schön heiß. Da denkst du dir so, dafür war er ursprünglich nicht konzipiert, ja?
Ja, genau. Aber mich stimmt das vor allem zuversichtlich, weil Apple ganz offensichtlich nicht auf irgendwelche arbiträren Deadlines wartet, um neue Features zu releasen. Also sie hätten jetzt auch sagen können, wir releasen das mit Vision OS 3 als neues Feature. Aber nee, sie haben gemerkt, es gibt Bedarf, gerade im Enterprise-Markt. Und deswegen, wir haben was und wir geben es raus. Das finde ich, stimmt sehr zuversichtlich, dass sie da eben wirklich versuchen zu pushen, wo sie eben können. Genau, noch zwei weitere Dinge, die ich nur kurz erwähnen möchte, die jetzt auch möglich sind. Es gibt jetzt die Möglichkeit eben auch über Streaming, also sprich in der Cloud oder lokal 3D-Content auf einem starken Rechner zu rendern und dann auf die Brille zu bringen, auf die Vision Pro in dem Fall. Also Stichworte sind da Nvidia Omniverse zum Beispiel oder Cloud XR. Da wurden jetzt auch die ersten, sage ich mal, Produkte angekündigt, die das versprechen, auf die Brille zu kriegen. Wir hatten auch schon die Möglichkeit, das auszuprobieren, wir beide, glaube ich. Genau, das gibt auf jeden Fall nochmal neue Möglichkeiten für bestimmte Use Cases. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nur dann wirklich relevant, wenn man wirklich super hochauflösende CAD-Modelle zum Beispiel hat, die man auf keinen Fall in irgendeiner Weise runterkomprimieren möchte, dass sie auf der Brille selber darstellbar sind, sondern eben wirklich in der Cloud gerendert werden müssen. Aber darüber hinaus kommt es doch auch zum aktuellen Zeitpunkt zumindest mit ein paar Einschränkungen, die man da akzeptieren muss, was eben UX und einfach die Flüssigkeit der Interaktion angeht und auch teilweise die sagen wir mal, artefaktfreie Darstellung. Was war da dein Eindruck? Du konntest es ja auch schon ausprobieren.
Also einerseits das, was du gesagt hast, ne, wenn man sich mal Omniverse anschaut, das scheint sich ja sehr gut auch in diese Softwarewelt, die es dort gibt im 3D-Design, gut zu integrieren, so dass du halt nicht in das Standardformat, wie es auf der Apple Vision Pro, ja, USD umwandeln musst, Level of Detail beachten musst, sondern sagen kannst, ich schreibe jetzt mal, ich löse mein Problem durch Rechenpower und dementsprechend geil sieht es natürlich dann auch aus, wenn ich das Wort geil nehmen darf. Ja, also ich habe mir da auch das ein oder andere Objekt angeschaut und die sahen schon sehr beeindruckend aus. Du merkst zwar schon, dass das Systemstand heute noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nachzieht, wenn man den Kopf so dreht und dann, der streamt ja quasi das Aussehen, was du jetzt aus deiner Perspektive sehen würdest, als Bild in deine Brille. Und wenn du dann halt den Kopf bewegst, dann streamt er halt in deine Brille, was du dann sehen würdest. Und diese Animationen, die dabei teilweise entstehen, da siehst du manchmal so ein paar Pixel, die da so mitfliegen. Aber ich glaube, das ist so, ja, also das ist lösbar. Also wir haben ja auch schon mit Cloud-Streaming für Spiele gesehen, dass du Latenz und so weiter in den Griff kriegen kannst. Du kannst ja auch auswählen, ne, wo soll dein Rechenzentrum sein, wo du die Daten kriegst. Da steht ja Frankfurt ja auch zur Verfügung, das ist ja auch ganz nett. Und die Detailtreue ist einfach, war beeindruckend, was man da gesehen hat. Ja, also ich fand's beeindruckend, Lichteffekte und Sachen, die du so heute, würde ich jetzt mal sagen, wobei ich bin jetzt auch kein 3D-Artist mit USD, nur mit Aufwand, wenn du überhaupt hinkriegst. Und das, glaube ich, ist halt echt der Vorteil von der Büx, dass du halt sagen kannst, ich integriere das in deine Workflows und dann ist es halt da. Und dann können dann Menschen, die da mit PHP und keine Ahnung was arbeiten können, dann da oder Python oder ich weiß es gar nicht, mit welcher Programmiersprache die dann intern arbeiten, für Animationen sorgen können. Also da geht schon viel. Allerdings muss ich halt auch sagen, ich glaube, je nachdem, wer es halt braucht, kann es auch sein, dass wenn du da gar nicht so oft Modellwechsel hast. Ja, ich glaube, ich kann mir zum Beispiel Automobilhersteller gut vorstellen mit ihren Car-Konfiguratoren und keine Ahnung was. Da kommt ja ständig irgendwie eine neue Felge um die Ecke geschlichen, die dann natürlich auch wie geleckt aussehen soll oder Lenkräder, wo du dann die Naht des Stoffes, wie das dann zusammengenäht ist, sehen möchtest. Da kannst du Level of Detail nicht runterdrehen. Aber wenn ich jetzt einfach mal sagen möchte, und da mögen wir meinen Arbeitgeber verzeihen, ja, ein Unterschied zwischen einem tollen Auto, das Hochglanz dasteht, und einem Windrad ist halt schlicht und ergreifend, das Windrad ist erstens mal weit weg, wenn ich es sehe. Und zweitens, da kommt es nicht drauf an, ob ich die Nut einer einzelnen Komponenten sehe. Ja, da will ich wissen, wie wirkt sich das Landschaftsbild aus? Wie sieht das aus, wenn das in 5 Kilometer Entfernung 120 Meter Turmhöhe hat? Und nicht, wie sieht es aus, wenn ich auf meinem Stuhl sitze, mir das Auto um mich herum projiziere und ich möchte das Infotainment-System erleben, das Lenkrad erleben, Pedalen, Handbremse, keine Ahnung was nicht alles. Ja, von der Seite glaube ich schon, dass das alles so, ich sage jetzt mal, seine Kundschaft hat und dass es dort auch seinen Anwendungsfall hat. Aber trotzdem würde ich natürlich auch dafür werben, dass man dann halt nicht sagt, okay, das geht und das machen wir jetzt so, sondern dass man halt für den Case, den man umsetzen möchte, die Lösung wählt, die dann auch am meisten Sinn macht. Weil ich sag mal, ich habe jetzt keine Preise oder irgendwas, ist ja auch mal völlig egal. Wenn sich deine Modelle nicht ändern und du das durch eine Reduktion von Level of Detail hinkriegen könntest, dann nimmst du halt das andere. Und wenn du halt ständig wechselnd und viele Modelle und viele Polygonen, 600 Millionen Polygonen auf die Vision Pro bringen willst und du willst nicht, dass sie dir auf dem Gesicht wegschmilzt, dann nimmst halt Omniverse oder was auch immer es da gibt.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes weiteres Werkzeug in unserer Werkzeugkiste. Ja,
definitiv.
Und genau, ich glaube, so muss man es auch betrachten. Ein weiteres Werkzeug, nur kurz erwähnt, ist, dass jetzt die Unreal Engine, also die zweite große 3D-Engine neben Unity, seit Unreal Engine 5.5 eben auch die Apple Vision Pro supportet. Wir haben uns das auch schon angeschaut, weil wir tatsächlich auch viele Unreal-Projekte für unsere Kunden machen, gerade in der Automobilbranche ist es sehr verbreitet. Und das funktioniert in unseren Tests erstaunlich gut. Es gibt natürlich wie immer, es hakt noch an der einen oder anderen Stelle aktuell, aber es ist sehr spannend, weil Epic da wirklich auch eine eigene Implementierung von OpenXR gemacht hat, was standardmäßig auf der Vision Pro eigentlich gar nicht supported wird. Aber sie haben das schon mal relativ gut hingekriegt, da über OpenXR eben eine gemeinsame Benutzererfahrung zu entwickeln, Entwicklererfahrung vor allem, mit dem man dann eben auch Projekte, die mit der Unreal Engine entwickelt wurden, auf die Apple Vision Pro bringen kann. Interessanterweise sogar mit auch der Möglichkeit, den Pass-Through zu integrieren. Da dachte ich eigentlich immer, dass das technisch eigentlich nicht möglich sein sollte. Aber also ohne die Mithilfe von Apple, aber das ist eben nicht so. Also man kann da auch die Umgebung tatsächlich durchscheinen lassen durch seine immersive Umgebung. Das ist also auch einfach ein weiteres Werkzeug, was es ermöglicht, eben weitere Projekte auch für die Brille umzusetzen.
Ich finde halt auch, ne, wenn wir halt sagen, oh, da sieht man Pixel und oh, da ist noch was. Man darf es halt, wie du es eben sagtest, man darf nicht vergessen, es ist ein Werkzeugkasten und dieser Werkzeugkasten ist in der Entstehung befindlich. Und am Ende vom Tag sitzen da Menschen, die Lösungen bereitstellen und das lebt halt an A, auch von Feedback, wie funktioniert es, wie wird es eingesetzt, wofür wird es benötigt, wie entwickeln sich die Produkte weiter. Von der Seite sollte jetzt nicht hängen bleiben, oh, da sieht man einen Pixelschlier, sondern man sollte stehen bleiben. wenn wir gerade mit Blick auf den Anfang unserer Sendung machen, ne, wenn so solche Produkte angeblich totgesagt werden, dafür entwickeln ganz schön viele Firmen ziemlich coole Lösungen dafür. Damit sind wir wieder beim Thema Enterprise. Also von der Seite, ich bin da sehr zuversichtlich, wie da die Reise weitergeht. Und diese Werkzeuge sind einfach der Hammer.
Absolut. Jetzt haben wir über viele Werkzeuge für die Apple Vision Pro geredet. Es tut sich aber gerade auch sehr viel abseits des Apple-Ökosystems. Und über das wollen wir auch heute sprechen.
Ist das so?
Ich habe nämlich gehört, dass da Google auch was Neues präsentiert hat, namens Android XR. Das Ganze ist also ein neues Betriebssystem vorgestellt von Google. Und es haben sich schon einige Hersteller auch direkt dahinter geschart und haben teilweise schon Produkte angekündigt oder zumindest eben die Intention bekundet, dass sie zukünftig das System unterstützen werden. Das Ganze ist also ein neues Betriebssystem, was, wenn man sich die Videos anschaut, auch zumindest nahelegt, dass sie, sagen wir mal, inspiriert wurden von VisionOS oder einfach sich nur
inspiriert
bestätigt gefühlt
nennt
haben.
Inspiriert nennt man das. Ja, das
oder
ist
sich
schön.
Einfach nur bestätigt gefühlt haben, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben während der Entwicklung. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber ja, es sieht in der Bedienung auf jeden Fall recht ähnlich aus zu dem, was wir auch von VisionOS schon kennen. Das muss aber nichts natürlich mitnichten was Negatives sein, weil es heißt einfach nur, dass Apple scheinbar nicht so falsch gelegen hat mit ihrer Entwicklung. Und genau, wir haben uns das auch schon ein bisschen angeschaut. Aktuell ist es noch offiziell in der Alpha-Version, also noch recht früh. Es ist noch nichts final, was die Software angeht, natürlich auch die Hardware nicht. Der Plan ist aber wirklich da bis Ende des Jahres schon erste Geräte mit Android XR zu haben. Also Samsung hat konkret eben eins vorgestellt. Genau, magst du uns da ein bisschen was zu dem Gerät von Samsung vielleicht erzählen und allgemein, was du von dem Android XR-Thema hältst?
Also vielleicht erst Android XR. Ne? Wer sich das mal anschauen will, man kann sich ja hier für Android Studio sich so eine Preview installieren und da muss man sich noch ein paar Quellen dazu klicken. Und dann hat man diesen
Emulator, glaube ich, aber.
Emulator, ja. Jedenfalls, du kannst es dann starten und ja, also ist ja mal egal, ob wir das jetzt mit VisionOS in der Art und Weise schon mal gesehen haben. Fenster unten angucken, zwicken, man kann sie verschieben, immersiver Raum oder auch nicht. Das ist alles ziemlich ähnlich. Was ich total cool fand bei XR, ist die Möglichkeit, Fenster automatisch anzuordnen. Ja, sei es über den Google-Assistenten, also über Spracheingabe oder halt auch einfach über einen Button, den man anklicken kann im virtuellen Raum, damit die Fenster so um einen herum positioniert werden. Das fand ich cool. An vielen Punkten fühlt sich halt auch erinnert, ja. Also wenn du auf ein Textfeld tippst, dann blendet sich halt so eine Tastatur ein. Im Emulator blendet sich das unter der App ein, bei der man das macht. Das fand ich ein bisschen komisch, ja, dass man die Tastatur dann erst so zu sich ziehen muss, dass man da arbeiten kann. Das kann aber natürlich an der frühen Alpha liegen. Genauso wie, wir haben ja nur diesen Emulator, dass wenn du ein Fenster verschiebst, dass der sich quasi immer so perspektivisch zu dir, ja, wie so ein Billboard-Effekt verschiebt und nicht, ich schiebe ein Fenster weg und nach oben und dann bleibt das da. Das sieht, manche Sachen sehen komisch aus, manche Sachen sehen sehr ähnlich aus. Aber weil du mich fragtest jetzt wegen diesem Prototypen, der da von Samsung vorgestellt wurde, da gab es ja nur ganz wenige, die den mal auf der Nase hatten. Ich weiß nicht, ob du den mal auf der Nase hattest, ich nicht.
Nein, leider
nicht.
An
der Seite kann man sich nur auf das referenzieren, was es quasi eh schon an Quellen im Internet gibt. Da merkst du halt im ersten Moment, hast du das Gefühl, ach guck mal, der hat ja die neue Apple Vision auf. Hat er gar nicht. Ja, sieht erstmal so aus. Aber wenn du sie dann im Detail anschaust, merkst du Unterschiede. Also ich sag mal, es gibt das externe Battery Pack. Das kennen wir. Aber wenn du das Kabel vom Battery Pack abmachst, hast du einen USB-C-Anschluss. Du kannst das Ding quasi direkt an einem Power-Adapter an der Wand anschließen, wenn du das wolltest. Das fand ich ganz nett. Ja, was ich auch ganz nett finde, ist von der Erzählung her, dass das Tragesystem ein anderes ist und dass es mehr so auf der Stirn hängt und nicht auf der Nase hängt, dass du dir hier unten am unteren Teil der Augen noch magnetisch nochmal so einen Lichtschutz dazu klicken könntest oder ihn auch weglassen kannst. Das fand ich nett, ja, muss man sich mal anschauen, wie sich das dann halt anfühlt. Sie haben ja auch mehr mit Touch-Interfaces so an der Seite noch gearbeitet, womit man noch interagieren kann. Von der Seite scheint das eine sehr solide Weiterentwicklung zu sein. Und das fand ich tatsächlich, jetzt kann ich mir die Ironie da nicht kneifen, es fühlt sich an so vielen Stellen an, wie das, was wir von einer Vision Pro kennen und einem Vision OS kennen, dass ich mich dann gefragt habe, was dauert denn jetzt eigentlich so lang, das Ding in eine Serie zu schmeißen? Weil was wir ja auch schon gehört haben, ist, dass die Displays nicht ganz so hochauflösend sind, wie das, was wir von der Vision Pro kennen. Das müsste doch eigentlich baubar sein, was die da haben. Aber ich kann zumindest mal so viel sagen, Android XR finden wir natürlich auch sehr spannend, weil so wie wir native App-Entwicklung machen für iOS und dann auch sehr dickes Händchen, würde ich sagen, ein sehr enges Band zu VisionOS haben, sind wir natürlich auch voller Hoffnung, dass wenn es was rauskommt, das mit Android XR läuft, dass wir dann auch mit der nativen Android-Entwicklung da, ich sag mal, gut und schnell Fuß fassen können, um auch dort dann Lösungen auch gerne mal hier dann präsentieren zu können, wenn es dann da mal Hardware gibt. An der Hardware scheitert es halt gerade leider aktuell noch so ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, für die ganze Mixed-Reality-Branche ist es auf jeden Fall eigentlich positiv. Wir werden deutlich mehr unterschiedliche Hardware eben natürlich auch sehen. Ich erwarte eigentlich auf jeden Fall, dass wir eben so eine Konsolidierung, gerade was so Betriebssysteme in dem Markt angeht, sehen werden. Dann eben auf VisionOS auf Apple-Seite. Wir haben HorizonOS von Meta. Ich schätze mal, dass sie das auch weiter selber entwickeln werden. Aber ich erwarte eigentlich, dass sich ein Großteil der anderen Hersteller, die dann auch in dem Markt unterwegs sind, dann sich hinter Android XR formieren werden. Und da, wie gesagt, wie im Mobile-Markt sehen wir das ja auch, dass einfach Android da eine sehr viel breitere Bandbreite an Geräten, einfach an Hardware, kleine Screens, große Screens anbietet, für jeden Use Case das passende Gerät, während Apple sich ja immer auf wenige, also den 80% Use Case, sage ich mal, beschränkt, das, was 80% der User 80% der Zeit brauchen, liefert Apple. Und die anderen 20%, da gibt es dann eben das passende Gerät von der Konkurrenz. Und ich denke mal, so werden wir das hier auch sehen. Das wird den Markt auf jeden Fall nur weiter beleben. Natürlich auch die Preise potenziell beleben. Und also ich blicke dem sehr, sehr positiv entgegen. Wir machen ja natürlich auch Android-Entwicklung bei uns. Das heißt, wir schauen uns jetzt auch an, wie ist es denn, wenn wir unsere Android-Applikationen eben für Android XR entsprechend anpassen und so weiter. Also alles das, was wir eigentlich das letzte Jahr für VisionOS auch gemacht haben, werden wir uns dieses Jahr auch für Android XR anschauen und freuen uns da auf jeden Fall drauf, das alles zu, natürlich dann auch die erste Hardware dann tatsächlich zu sehen, die das dann umsetzt. Ein Gerät, was wir gleich vielleicht sogar auch noch anschauen können, der Hersteller hat eben auch schon bekannt gegeben, dass sie Android XR supporten werden und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Oder machen wir es doch einfach jetzt.
Mach's doch gleich.
Ja, wenn wir schon drüber
reden. Meine Damen und Herren, die Apple Vision Air. Ich habe eine Überraschung mitgebracht.
Genau. Ich habe schon den frühen Apple Vision Air Prototyp mitgebracht. Nein, Spaß. Beiseite. Das Ganze ist ein Produkt von der Firma X-Real. Heißt R2 Ultra. Und ja, im Vergleich zu dem monitorbasierten System von der Apple Vision Pro ist es hier eben ein optischer Pass-Through. Also ich schaue tatsächlich durch die Gläser durch, wie es eben bei der Microsoft HoloLens früher auch war. Und die Steuerung funktioniert eben über ein per Kabel angeschlossenes Android-Handy in diesem Fall. Da läuft jetzt Nebula OS, also sprich auch ein Android-Version auf dem Gerät. Und ja, ich finde die Hardware wirklich sehr vielversprechend, muss ich sagen. Also gerade eben für Use Cases, wo ich einen optischen Pass-Through brauche, wo ich also nicht auf Monitore schauen möchte, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, sondern wo ich wirklich immer die Realität durchsehen muss, ist das ein sehr schönes, sehr schöne Hardware. Die Software meiner Meinung nach ist aktuell die größte Schwäche. Und da habe ich eben jetzt große Hoffnung, dass also X-Real hat schon angekündigt, dass sie Android XR supporten werden, dass es darüber nochmal einen großen Schritt nach vorne machen kann. Und das hat mir tatsächlich das Gerät auch deutlich mehr Hoffnung gemacht auf eine vielleicht doch irgendwann kommende Apple AR-Brille. Weil, wie gesagt, die Hardware ist eigentlich da. An der Software scheitert es meiner Meinung nach aktuell eben noch. Aber das ist ja was Apple durchaus gut hinkriegen könnte. Von dem her, ja, auf jeden Fall sehr spannend, das weiter zu verfolgen, was wir da noch sehen werden.
Ja, solche Produkte machen halt tatsächlich, wie du sagtest, Hoffnung. Ne? Also mit einer Vision Pro, ich mag das Ding, aber damit gehst du halt nicht wirklich draußen durch die Stadt und erst recht nicht noch irgendwas anderes. Wenn ich mir dann sowas anschaue und da vielleicht, keine Ahnung, auch mal noch die nächste Hardware-Generation mir dann angucke, dann kannst du dir schon vorstellen, dass du sagst, okay, ich ziehe für die Arbeit oder im Alltag oder wie auch immer mal irgendwann eine Brille auf, die mir meine Umgebung erweitert um weitere Informationen. Ich meine, damit werde ich nicht dieses Kinoerlebnis haben, rundherum abgedunkelt und keine Ahnung was. Aber dafür kann ich ja dann auch wieder die anderen Brillen oder keine Ahnung was aufziehen. Aber für dieses produktiv im Alltag nutzen. Also als du von dem Ding erzählt hast, habe ich mir die Specs natürlich auch mal angeschaut. Wie gesagt, wir machen viel mit nativer Entwicklung. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn VisionOS bzw. Android XA um die Ecke kommt. Und wenn das da drauf läuft, dann bin ich mir sehr sicher, dann darf ich das auch mal auf meiner Seite des Bildschirms anziehen. Dann habe ich da vielleicht noch einen tieferen Blick rein. So bin ich erstmal nur neidisch. Ja.
Also ich hab schon zu meinen Kollegen gesagt, wenn das Gerät iOS-Support hätte, was es eben leider, wie gesagt, nicht hat, das funktioniert nur mit dem mit entweder dem Gerät direkt vom Hersteller oder einem Samsung-Gerät, soweit ich weiß. Aber wenn es mit dem iPhone kompatibel wäre, hätte ich mir die Brille schon gekauft, aber leider ist das nicht der Fall aktuell. Aber ja, wie gesagt, mich hat das sehr viel zuversichtlicher gemacht. Wir haben ja letztes Mal auch über Project Orion von Meta gesprochen und haben gesagt, dass die Hardware ja jetzt noch eher noch nicht marktreif ist, zumindest nicht zu einem bezahlbaren Preis. Aber das ist wirklich ein Gerät, was knapp für 1100 Euro mit dem Handy zusammen wirklich einen ganz guten Blick in diese AR-Glasses-Zukunft bietet. Und ja, also es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wenn ich das mal so scherzhaft sagen darf. Sehr gut.
Ich meine, wo uns Android XA halt auch einen Blick so ein bisschen in die Zukunft geworfen hat, ist halt das Thema, wie könnte KI-Integration aussehen. Ne? Also wenn du dir anschaust, abgesehen davon, dass ich die Dinge rede, mit der mir die Fenster anordnet, was man heutzutage schon alles als KI bezeichnen kann, egal, dieses Circle-to-Search, ne, dass du halt sagen kannst, ich umkringel was und dann macht er die visuelle Suche nach den Produkten, das ist natürlich auch erstmal nur ein Anfang. Aber da bin ich halt, gerade wenn es halt tragbarer wird, auch sehr gespannt und schon, ja. Vielleicht haben wir auch bald bei Vision, ne? Ich meine, da gibt's ja die Gerüchte, mehren sich ja gerade, dass zumindest mal Entwickler eine Beta-Version bald bekommen könnten mit Apple Intelligence drin, wo dann auch mal gespannt sein dürfen, wo da die Reise hingeht. Fand ich auch spannend, wenn es heißt, die Entwickler kriegen da bald was. Ich meine, früher hast du mit sowas auf die WWDC gewartet. Jetzt kriegst du auf einmal vielleicht, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch nicht passiert, vielleicht so einen doch markanten Schritt unterjährig. Also das fand ich dann doch irgendwie spannend. Da habe ich kurz gefragt, ob Apple sich genötigt fühlt, dazu zu agieren. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich, wenn es neue Dinge gibt. Dann kann man unter anderem in Podcasts und Videos und auch in der Praxis mal drüber berichten. Von der Seite, ja, das fand ich spannend. Das wollte ich noch dazu hängen.
Absolut, genau. Also genau rechtzeitig zu unserem Podcast gestern Abend wurden die Gerüchte laut, dass da eben mit der VisionOS 2.4 Version Apple Intelligence Support auf die aktuelle Hardware kommen soll, was wir ja bisher, wir hatten ja auch in der Vergangenheit im Podcast schon drüber gesprochen, wo immer bisher ein bisschen unklar war, ob das mit der aktuellen Hardware überhaupt sinnvoll möglich ist, aber wenn man der Gerüchtelage glaubt, kommt das tatsächlich und auch der Gästemodus soll nochmal verbessert werden, was ja auch wieder so ein Thema ist, was uns im Alltag immer wieder begegnet, da jede Verbesserung, die den Gästemodus betrifft, ist, glaube ich, positiv auch für die Softwareentwicklung für das Gerät und auch für den Enterprise-Einsatz.
Also wenn ich mir mal was wünschen dürfte, ne, ich meine, Tim guckt natürlich unsere Folge, ist ganz klar. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr mit der Brille was präsentiert, dann hast du Menschen, die ziehen die Brille auf, du machst Gastmodus oder du machst nicht Gastmodus, du hast da ja die verschiedenen Möglichkeiten, die kalibrieren ihre Augen und dann sagst du denen, ja, da müssen sie dahin gucken und klicken. Und es gibt Menschen, die kriegen das hin und es gibt Menschen, die sind da, sagen wir mal jetzt, nicht sofort bei der Sache und verklicken sich oder keine Ahnung was, sondern sind die, wenn du Pech hast, lost in space. Also lost in virtual space. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das, was ja Apple für sich hat, dass man das auch für Firmen kriegt, nämlich die Möglichkeit, ich sehe, was der Anwender sieht, ich kann eine Anwendung starten und kann ein bisschen helfen. Das würde ich mir jetzt auch mal wünschen, dass das irgendwann mal rauspurzelt, weil Apple selbst hat's ja. Ja, sonst würden ja die Demos in den Stores ja nicht funktionieren. Dass sie da auch noch mal ein bisschen an die Unternehmen denken und sagen, du pass mal Obacht, wenn du schon Botschafter bist und anderen Menschen deine Lösung, aber in unserem Produkt zeigst, da hätten wir eine kleine Handreichung. Das würde ich mir wünschen. Also Tim, ne? Hätten wir gern, danke.
Ja, das kann ich nur genauso unterschreiben. Ich hatte.
Dass Tim Beispiel, guckt oder dass wir es brauchen?
Nee, dass Tim guckt, natürlich unsere Folge hört, davon gehe ich Tim aus.
Guckt.
Von dem her von mir auf jeden Fall ein +1 für den Request. Ich hatte einmal den Fall von einem Kollegen, der taub ist. Und das war tatsächlich sehr, sehr schwierig, ihn anzuleiten. Und allein schon auch für solche Fälle wäre das wirklich ganz, ganz toll, wenn man da eben von außen assistieren könnte und ein bisschen unterstützen könnte. Das ist natürlich ein Spezialfall, aber wie du schon sagst, es ist einfach, im Alltag kommt es immer häufig vor, dass man Leute gern bestimmte Dinge zeigen möchte oder einfach kurz die Kontrolle übernehmen möchte. Und gerade in dem Guest-Mode wäre das sehr, sehr hilfreich. Gut, dann wollen wir doch zum Abschluss, wir reden schon wieder viel zu lang, Marc, aber es macht immer so Spaß, mit dir zu reden. Wollen wir doch noch einen ganz kurzen Blick auf die Zukunft lenken. Wir haben ja jetzt schon gesagt, Apple ist gerade sehr schnell unterwegs. Sie haben eine neue Enterprise-API unterjährig rausgebracht. Jetzt kommt vielleicht mit der Vision OS 2.4 kommen neue Features unterjährig. Aber trotzdem werden wir ja höchstwahrscheinlich gegen Ende des Jahres eine neue Major-Version Vision OS 3 sehen. Hast du da irgendwelche Ideen, was da neuen Features um die Ecke kommen könnte?
Das Spannende ist ja, solange alle Apple kopieren, fehlt dir so ein bisschen, so geht's mir zumindest gerade, der Weitblick. Also was ich hoffe eigentlich mehr tatsächlich, auch wenn das garantiert dieses Jahr nicht passiert, ist eine neue Hardware. Weil wir haben einen M2-Chip, wir wissen alle mittlerweile, also eigentlich ist ja die Vision Pro der älteste Kram, den es gibt. Außer, dass die geilsten Displays drin sind, aber ich sag mal, für den Prozessor da drin würde ich im PC nicht mehr würfeln wollen. Ja, da nehme ich dann den M4 und dann dieses Jahr wahrscheinlich den M5. Die Kameras, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie mit der Auflösung mal hochgeben und alleine das würde schon so viel mehr bringen. Das, was du gesagt hast mit, was würde ich mir vom Vision OS wünschen? Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass sie die ganzen Kompatibilitäts-Apps endlich mal auf nativ machen. Also ich will keinen Kalender, der mir dann sagt, ich bin eigentlich eine iPad-Version. Ich will kein Apple-Karten, wo du merkst, hallo Apple-Karten, sie haben Street View. Also, wie heißt das? Anders.
Flyover?
Ach, sie haben Flyover und bitte hier alle, die bei Apple arbeiten, bitte an dieser Stelle das einsetzen, wie es bei euch heißt. So. Du kannst dich ja immersiv theoretisch in so eine Straße versetzen. Warum geht das nicht? Ja, wieso haben wir an der Stelle, ich meine, wir kriegen so eine Einladungs-App auf iOS angeboten, damit du irgendwie mit deinem Kumpel grillen kannst. Aber ich sag jetzt mal, ihr Aushängeschild für Spatial Computing und Computing von morgen nutzt eine Kalender-App, wie ja sie auf dem iPad war und es ist seit Ewigkeit nicht angepasst. An der Stelle würde ich mir dann was wünschen und auch diese Geschichten, die wir heute als Enterprise-API haben, dass sie das für Konsumenten freigeben. Also ich weiß nicht, wie es bei euren Lösungen ist. Ja, wir bauen ja auch Anwendungen. Du findest ja Revisar auch im App Store. Das heißt, wenn du eine Vision Pro hast, kannst du dir das anschauen. Und wir haben natürlich Cases, die an die Brille angepasst sind. Aber wir würden trotzdem natürlich auch sehr gerne Dinge, die wir intern haben, über diesen Store auch dann verteilen, sei es für Kunden, aber auch sei es für uns selbst, dass wir einfach sagen, nicht nur wir müssen mit Enterprise-Bild und keine Ahnung was arbeiten, sondern dass wir einfach ganz normale Bürger dieses Ökosystems sind. Und ich möchte nicht für alles ein Entitlement beantragen, das dann wieder nach einer gewissen Zeit abläuft. Du musst erklären, warum du es brauchst. Ich meine, ich halte mich nicht für was Besonderes in unserem Bereich auch nicht. Wir bauen schöne Sachen. Wir freuen uns glücklich und sind glücklich, dass wir Dinge auch mal gerne ausprobieren und versuchen, die Technik mal an irgendein Limit zu treiben. Aber jedes Mal das Feld ausfüllen, ja, wieso möchten Sie denn das Entitlement? Und wo möchten Sie denn das distributieren? Und ach, das halbe Jahr ist rum, du musst es nochmal machen. Da kriege ich so ein bisschen, das finde ich nicht schön. Ja? Also an der Stelle würde ich mir wünschen, dass viele von diesen Dingen in deinem Vision OS 3 drin sind und dass dann das, was, und damit komme ich auch zum Schluss, meine Hoffnung ist, dass sie gesagt haben, okay, wir bauen das jetzt mal als Entitlement. Wir gucken, was die Firmen daraus machen. Wir gucken, wie die Nachfrage danach ist. Wir gucken, wohin die das treiben. Ja, ich erwähnte, Deathstrap wird heiß. Das würden sie nicht freigeben, weil dann bräuchtest du eine Brille mit USB-Anschluss. Ja, also manche Sachen lösen sich dann auch wieder von selbst. Aber dass du zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, ob du mit dem QR-Code-Scanner mal rumprobiert hast. Wenn du den QR-Code-Scanner in der Vision Pro aktivierst, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, bei uns ist es so, du musst schon ziemlich nah gehen, damit er den QR-Code erkennt. Also wenn ich jetzt sage, das sieht jetzt blöd aus, aber dafür haben wir ja Video, ne? Du musst so machen, damit du den QR-Code scannen kannst, das halte ich jetzt auch nicht für praktikabel. Und die Erkenntnis können sie ja mitnehmen und sagen, gut, macht vielleicht keinen Sinn, solange die Kameras so sind, das freizugeben, aber vielleicht macht es Sinn, Kamera-Access freizugeben, weil die Leute wollen das vielleicht. Natürlich sollte man sehen, dass gerade die Kamera geteilt wird mit der App. Könnte dich vor peinlichen Momenten bewahren. Was weiß dann ich, ja? Wie die Leute zu Hause. Allein wie du zu Hause mit der Brille rumrennst. Ja? Wir erinnern uns in Zeiten von Corona, wo Menschen Videokonferenzen gemacht haben, wo du vorne sitzt und deine Videokonferenz machst, also nicht du, aber jetzt sinngemäß, und hinten der Partner halb nackt durchs Bild läuft. Wolltest du jetzt auch nicht? Ich habe eine Videokonferenz, ja, ist auch keine Antwort, wenn du eine Brille auf hast. Aber da hoffe ich halt, dass Apple uns da ein bisschen mehr in den Standard überführt.
Ja, super. Dann sind wir hier am Ende. Ich glaube, wir haben mal wieder alle möglichen Themen besprochen und auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Ich hoffe, es war spannend, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Und ich freue mich, hoffentlich dich, Marc, auch in Zukunft bald wieder begrüßen zu dürfen, wo wir wieder ein Update wagen, spätestens wahrscheinlich Mitte des Jahres, wenn die Apple Worldwide Developer Conference stattgefunden hat, gibt es wahrscheinlich wieder sehr viel neues Futter, was wir besprechen können, analysieren können, was es für den Enterprise-Markt bedeutet. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank dir.
Ich mich auch. Dank dir. Also, ciao.
Tschüss.